Weißt du, in welchem Monat wir leben? Komische Frage, gell? Ich meine das nicht nach dem üblichen Kalender, sondern heilsgeschichtlich, biblisch, prophetisch ist jetzt Nisan. Und wir sind also mitten im Monat Nisan. Und das ist der Monat, wo Gott mal gesagt hat, das soll der erste des Jahres sein, als Israel aus Ägypten auszog. Das Passafest als Bild auf Christus, Sterben und Auferstehen. Und ja, in dieser Zeit leben wir jetzt. Und wenn das Thema heute heißt, Untreue ist Verfehlung, dann hat unser Bruder Reinhold ja schon erklärt, was die Treue ist. Das hat ja mit Glauben zu tun in unserer Begrifflichkeit. Wobei das Wort Glauben in seiner Wurzel, in unserem Wort Gottes, eben den Inhalt hat von Treue, Vertrauen. Und das dürfen wir nicht vergessen, das ist der Hauptanteil dieses Wortes. Und Verfehlung, das wird meist, heißt ja Sünde. Was ist Sünde? Der eine sagt, ich habe ein Stück Torte gegessen und habe gesündigt, gell? Und der andere hat die Ehe gebrochen und sagt, das war keine Sünde. Und da siehst du schon, also der Begriff Sünde, der ist so dehnbar in den menschlichen Begriffsauffassungen, das kannst du eigentlich biblisch gar nicht so eingrenzen. Wichtig ist, dass das Grundtextwort mir sagt, ich habe das Ziel verfehlt. Und das heilsgeschichtlich göttliche Ziel, um das es geht, ist die Herrlichkeit, die Vollendung. Wir glauben, dass alles zum Ziel kommt, in die Gottesherrlichkeit. Und wir glauben das nicht, weil wir besondere Leute wären. Natürlich hat uns Gott das geschenkt, aber weil das auch geschrieben steht. Wer die Bibel aufmerksam liest, weiß, das ist das Heilsziel Gottes. Bin ich dem treu? Glaube ich das? Hoffentlich. Denn wer das nicht glauben kann und dem untreu ist, begeht offensichtlich Zielverfehlung. Und ich meine das so, wie es da geschrieben steht. Wir wollen uns das im Einzelnen anschauen. Römer 14, 23 ist eine Grundlinie der Schrift, die hat Reinhold vorgelesen, wo es heißt, alles was nicht aus Glauben ist, ist Verfehlung. Natürlich geht hier im Nachzusammenhang Paulus auf die Ernährung ein. Der sagt, der eine ist das, der andere das und so weiter. Also du sollst das aus Glauben, als innere Überzeugung tun, dann ist das in Ordnung. Aber der Gesamtzusammenhang des Römerbriefes und der ganzen Schrift sagt mir auch, dass das eine der Grundlinien der Schrift ist. Nämlich, wenn ich etwas nicht aus Glauben, Treue, Vertrauen tue oder verstehen will, obwohl es da geschrieben steht, dann denke und handle und lebe ich am Ziel vorbei. Und das ist Sünde, Verfehlung, eben das Ziel verfehlt. Und ich möchte diesen Gedanken aber im Wesentlichen, im Grundmuster mal mit dem ersten Johannesbrief verbinden und werden hier im Hauskreis auch in den besagten Stunden und auch davor die Thematik, wie ist das jetzt mit der Verfehlung, mit der Zielverfehlung? Sind wir Zielverfehler oder nicht? Wie drückt sich das aus? Wie argumentiert hier Johannes? Er hat eine ganz eigene Darstellung dieses Themas. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir uns mal ein paar Verse aus dem ersten Johannesbrief anschauen. Und immer mit dem Hintergedanken, wenn mein Glaube, mein Vertrauen, meine Treue zum Wort nicht dem entspricht, was da geschrieben steht, verfehle ich das Ziel. Gell? Und es mag vielleicht der ein oder andere denken, ich übertreibe oder sehe das zu kritisch, lass dich überraschen. Also wir wollen ganz gemütlich da durchgehen, einen Spaziergang machen, durch diese einzelnen Bibelverse uns ganz in Ruhe mit beschäftigen, sie auch lesen, drüber nachdenken und mal schauen, was der Herr uns schenkt in dieser Sicht der Dinge, dass eben Untreue Verfehlung ist. Im Übrigen ist meine Frau daran schuld. Die hat gesagt, mehrfach, das musst du nochmal genau erklären. Oder schreib mir das mal auf. Und da habe ich gedacht, das ist eine gute Idee. Wenn ich das aufschreiben soll, muss ich vorher drüber predigen. Meistens kann ich das nicht aufschreiben. Und deswegen predige ich heute darüber und morgen und übermorgen schreibe ich das auf. Und dann kann das nochmal jemand nachlesen. Gut, vielleicht sagst du auch am Ende, bist völlig anderer Meinung. Wenn noch Zeit ist, kannst du das dann sagen. Das werden wir merken, wenn die Stunde um ist. Und wenn nicht, dann, ihr wisst ja, ich bin für alles offen. Wenn es um das Wort Gottes geht, lässt sich über alles reden. Gut, also genug der Vorrede. Johannes bringt ja hier in seinem ersten Brief 6 Gegenüberstellungen. Da geht es um Finsternis und Licht, um Leugnen und Bekennen, um Verfehlen und Nichtverfehlen, um das Hüten und Nichthüten der Anweisung Gottes. Und er bringt auch den Wandel und das Nichtwandeln in Verbindung mit Christus. Und dann redet er noch von Lieben und von Hassen. Also 1. Johannes 1, das Kapitel 1, sind 6 Gegenüberstellungen. Eine davon interessiert uns heute Morgen. Und das ist die heißt Verfehlen oder Nichtverfehlen. Und wir machen jetzt einen kleinen Streifzug durch den 1. Johannesbrief. Und ich sage immer, welchen Vers ich lese. Wenn du mitlesen willst, kannst du das gerne machen. Ich will auch die übrigen Schriftstellen hier in Ruhe aufschlagen in meiner Bibel, und wer das mitlesen will, kann das machen. Wenn nicht, ist auch gut, dann lehn dich entspannt zurück und genieße das Wort, weil du dann, auch wenn jemand blättert in der Zeit, schon ein wenig denken kannst. Also das Ganze setzt sich besser, als wenn das so wie beim Maschinengewehr geht. Also Johannes Kapitel 1, 1. Johannes 1, ich lese den Vers 8, dann fange ich an. Wenn wir sagen, dass wir keine Verfehlung haben, führen wir uns selbst irre. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich bin ein Verfehler, ein Sünder. Vers 10. Wenn wir sagen, dass wir nicht verfehlen, nicht sündigen, machen wir ihn, nämlich den Christus, zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Warum denn das? Abgesehen davon, dass niemand von uns auf die Idee käme, noch zu sagen, ich bin kein Verfehler. Also wir sagen, wir verfehlen. Also machen wir ihn auch nicht zum Lügner. Aber warum würdest du ihn zum Lügner machen? Steht gleich in den nächsten Versen. Kapitel 2, Vers 1. Kindlein, ich schreibe euch das, auf dass ihr nicht verfehlt. Und wenn jemand verfehlt, haben wir einen Zusprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühnung betreffs unserer Verfehlungen, nicht allein aber betreffs der unseren, sondern auch betreffs der des ganzen Kosmos. Also wenn wir sagen, wir haben keine Verfehlung, wir sind vollkommen, ja, dann machen wir ihn zum Lügner, denn er ist doch die Sühnung aller Verfehlungen, also muss es da auch welche geben. Wenn ich also sagen würde, ich bin kein Sünder, hätte ja Jesus nicht sterben brauchen, gell? Dann wäre das alles umsonst gewesen. Das ist die Lüge, mit der ich dann leben müsste, wenn ich sage, ich bin kein Sünder, ich bin gerecht. Natürlich sind wir gerecht in Christus, das kommt später. So, wir blättern allmählich weiter beim Johannes, Kapitel 3. Kapitel 3 lese ich den Vers 4. Es geht immer um das Wort Verfehlung beim Johannes. Jeder, der die Verfehlung tut, tut auch Gesetzlosigkeit. Und die Verfehlung ist die Gesetzlosigkeit. Also Moment mal, wir haben doch eben gesagt, wir sagen nicht, dass wir nicht verfehlen. Und jetzt sagt ja jeder, der verfehlt, tut auch Gesetzlosigkeit. Das verstehe ich nicht. Vers 6, der in ihm bleibt, verfehlt nicht. Jeder, der verfehlt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Ja, okay, also in Christus bin ich gerecht, das kann ich verstehen. Trotzdem bleiben da noch Zweifel im Zusammenhang. Vers 8. Der die Verfehlung tut, ist aus dem Diabolos, dem Teufel, da der Diabolos von Anfang an verfehlt. Dazu wurde der Sohn Gottes offenbart, auf dass er die Werke des Diabolos auflöse. Ja, sterben, auferstehen, Jesu. Das zentrale Thema auch in dieser Zeit ist der Wechsel der Heilsgeschichte, damit dieses Theater ein Ende nimmt. Aber wer also jetzt verfehlt, ist aus dem Teufel. Im Moment, vorne hat er doch gesagt, im Vers 8 und 10, wenn du sagst, du verfehlst nicht, dann lügst du oder machst ihn zum Lügner. Jetzt sagt er, wenn du verfehlst, bist du aus dem Teufel. Also Johannes, ich verstehe dich nicht. Aber wir lesen weiter. Kapitel 5, Vers 4, da heißt es, da alles das, was aus Gott gezeugt worden ist, den Kosmos besiegt, und das ist der Sieg, der den Kosmos besiegt, was? Unser Glaube, unsere Treue. Die haben wir von ihm geschenkt bekommen, füge ich hinzu. Vers 5. Wer aber ist der, der den Kosmos besiegt, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Aha. Also dieser Glaube beinhaltet, dass ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Jetzt kannst du auch einen Zeugen Jehovas fragen, ne? Ist Jesus der Sohn Gottes? Sagt er ja. Und du meinst, er glaubt das? Erinnert euch, was ich euch am Mittwoch vorgelesen habe. Jehovas Zeugen glauben, Jesus ist ein geschaffener Engel. Er ist der Erzengel Michael, der Engel des Abgrundes. Er ist nicht der Sohn Gottes, wie die Bibel ihn uns darstellt, als alleinig geworden aus Gott, sondern dort heißt es, der einzig gezeugte Sohn Gottes ist das Erste, was Gott geschaffen hat. Das ist wie wenn du sagst, auf dem Äppelbaum wachsen Birnen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Gut, ich will heute nicht eine Predigt halten über die Lehren der Zeugen Jehovas, die sind eh unbiblisch, da müssen wir nicht lange diskutieren. Aber ich lese noch einen Vers aus Johannes, dem Kapitel 5, den Vers 18, ist dann der letzte in dieser Reihe. 5, Vers 18, wir nehmen wahr, wir wissen, dass jeder, der aus Gott gezeugt ist, nicht verfehlt, sondern der aus Gott gezeugte hütet sich selber und der Böse tastet ihn nicht an. Aha, gut, also es ist alles sehr unklar, wenn ich das einfach so lese und mit meinem kindlichen Verständnis darüber gehe, da denke ich, wie geht das jetzt zusammen? Und ich glaube, wir wissen, dass das Wort Gottes nicht widersprüchlich ist, dass die Anweisungen stimmen. Es muss also einen Sinnzusammenhang geben. Weil sonst hätte der Heilige Geist, gesteuert von Gott durch Christus, dem Johannes Unsinn erzählt. Und das kann ich beim besten Willen nicht glauben. Gell? Das kann nicht sein. Das geht euch wahrscheinlich genauso. Und deshalb wollen wir mal ganz in Ruhe schauen, wie das hier zusammenhängen könnte. Und ich kann euch versprechen, es gibt eine Antwort. Ob du damit dann einverstanden bist, ist eine ganz andere Frage, gell, Bernhard? Beim nächsten Gespräch können wir ja darüber reden. Und dann sagst du, klasse, danke. Ne? Oder du sagst, Moment mal, da steht noch, ne? Das und das, wie kriegst du das jetzt unter? Und das ist ja auch meine Aufforderung. Glaub nicht einfach alles, sondern prüf das selber nach. Und ihr wisst ja, dass das auch ein biblisches Erfordernis ist. Gut, also wir fangen wieder an bei Johannes 1, Vers 8. 1. Johannes 1, Vers 8, Entschuldigung. Und immer mit dem Gedanken, wenn es nicht aus Glauben ist, Römer 14, ist es Verfehlung. Also die Treue zu Gott und seinem Wort ist die Grundlage des Nichtverfehlens. Und deswegen müssen wir gucken, glaube ich das, was da steht, dann gehöre ich zu denen, die treu sind, die nicht verfehlen. Ja, der Vers 8 hieß ja, wir haben schon gelesen, da kommt noch zweimal, damit man auch nicht vergessen, wenn wir sagen, dass wir keine Verfehlung haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Genau, also wenn das so wäre, dass wir keine Sünder sind, dann hätte, wie ich schon sagte, Jesus ja nicht sterben brauchen. Aber er ist ja gestorben dafür, also sind wir auch Verfehler. Von Natur her, wir stammen ja auch schließlich von Adam ab. Das heißt, der Adam ist derjenige, der durch seinen Ungehorsam den Tod in diese Welt brachte und durch diesen Tod, Römer 5, Vers 12, sind wir jetzt Sünder. Das ist eine ganz klare biblische Aussage. Interessant ist, dass Johannes auch noch im 5. Kapitel am Ende, da schauen wir uns nachher nochmal um, von Sünde redet, die zum Tod ist und von Sünde, die nicht zum Tod ist. Das hat mit diesem Thema auch zu tun. Also Verfehlung zum Tod, Verfehlung nicht zum Tod. Und ich mache euch noch ein Angebot, damit wir das Rätselrad nicht allzu groß machen, dass du also im Vorhinein schon weißt, wo der Weg hingeht, nach der Auslegung und dem Verständnis des Wortes. Wir müssen auch bei der Verfehlung unterscheiden zwischen einer aus dem Fleisch heraus begründeten Verfehlung und einer aus dem Geist heraus begründeten. Das heißt, kurz abgekürzt, fleischliche Verfehlung und geistliche Verfehlung, habe ich es mal genannt. Du kannst es auch anders nennen, wenn du am Ende dann sagst, die Worte gefallen mir nicht oder wie auch immer. Aber eins steht fest, der Johannes macht deutlich, es gibt eine Verfehlung, die ist von Adam her ganz natürlich vorhanden. Und es gibt eine Verfehlung, die hat mit diesem Adam und dem geerbten Tod nichts zu tun. Und wenn du das nicht unterscheidest, kriegst du ein Problem in der Aussage des Johannes, wie wir ja schon hier bei dem Lesen der Texte hintereinander festgestellt haben. Wenn er einmal sagt, wenn du sagst, du verfehlst nicht, dann lügst du oder machst ihn zum Lügner. Und dann sagt er, du sollst nicht verfehlen. Na, was denn jetzt? Ne? Und das ginge ja nicht zusammen. Gut, aber wie gesagt, der Reihe nach. Paulus sagt in Römer Kapitel 3, der Römerbrief kommt immer wieder mal vor, er sagt in Vers 23, es haben alle verfehlt. Da gibt es keinen, der nicht sündigt, der kein Verfehler ist. Wir sind alle Verfehler und am Mangel der Herrlichkeit Gottes. Also, wenn wir den gesamten Römerbrief betrachten und die ersten Kapitel lesen, dann macht Paulus Folgendes. Er spricht über Nationen, Leute, völlig Fremde, Kapitel 1, im Groben, das ist in den Versen etwas unterschiedlich. Dann ins Kapitel 2 hinein redet er von den Juden, bis Kapitel 3 anfangen und dann kommt nochmal Kapitel 3 die Ekklesia dran, die Leibesgemeinde. Und als er damit fertig ist, sagt er, da ist kein Gerechter, auch nicht nur einer, gell? Ja, und der Johannes sagt nichts anderes. Der sagt, wenn du sagst, du bist kein Verfehler, dann machst du ihn zum Lügner, weil jeder ist ein Verfehler. Gell? Also das muss uns klar sein. Es geht also hier darum, zu erkennen oder zu verstehen, von welcher Verfehlung redet der Johannes, wenn er mal so und mal so sagt, um das einfach auszudrücken. Vers 10 heißt es dann, wenn wir sagen, dass wir nicht verfehlt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Eben, weil es gibt, und ich lese noch mal, du kannst den 1. Johannes aufgeschlagen lassen, das ist immer sehr oft heute, in 1. Johannes 5, im Vers 10, ein Vers, da heißt es, der hinein in den Sohn Gottes glaubt oder ihm treu ist, hat das Zeugnis in sich selbst, der Gott nicht glaubt, ihm nicht treu ist, hat ihn zum Lügner gemacht, da er nicht an das Zeugnis geglaubt hat oder dem Zeugnis treu war, das Gott betreffs seines Sohnes bezeugt hat. Was ist denn passiert, wenn wir an die Jesus-Geschichte denken, von Geburt bis Auferstehung? Er hat bei der Taufe gesagt, das ist mein Sohn. Auf dem Berg der Verklärung hat er gesagt, das ist mein Sohn. Er hat ihn auferweckt, hat ihn sterben lassen und auferwecken und hat bezeugt, heilsgeschichtlich vielfach, dass das die Wende in der Heilsgeschichte ist. Das Sterben und Auferstehen Jesu war notwendig, damit Gott alles ändern kann, damit er auch Ungerechte gerecht machen kann und so weiter. Das kennen wir ja alles, nichts Neues. Und jetzt kommt jemand und sagt, ich bin gerecht, ist meist in Religion oder Sekten ist das so, wozu brauche ich Jesus? Und da machst du Gott zum Lügner, denn der hat selber bezeugt, dass das notwendig war und dass er das machen musste. Also der Christus musste diesen Weg gehen und Gott hat das bezeugt. Wenn ich also das Gegenteil behaupte, dann mache ich Gott zum Lügner. Das ist hier die Aussage. Und ich denke, das ist nicht unerheblich. Wir sollten daran denken, dass er für alles bezahlt hat. Und deswegen dieser Schwenk hier im Johannestext zwischen Kapitel 1 und 2, das grenzt ja aneinander. Kapitel 1, Vers 10 ist der letzte Vers, wo er sagt, ihr seid Verfehler und wenn du behauptest, das ist nicht so, machst du ihn zum Lügner. Und jetzt erklärt er doch in den nächsten beiden Versen, Kapitel 2, Vers 1 und 2, warum das so ist. Wenn es da heißt, meine Kindlein, ich schreibe euch das, auf dass ihr nicht verfehlt. Und wenn jemand verfehlt, haben wir einen Zusprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und ich füge den Vers 2 noch an, denn er ist die Sühnung betreffs aller unserer Verfehlungen, alle habe ich eingefügt. Nicht allein aber betreffs der unseren, sondern auch betreffs der des ganzen Kosmos. Also wie viel Verfehlung ist denn in dem Christus erfasst, wenn sogar die Ungläubigen, der ganze Kosmos davon erfasst ist? ist da auch meine Verfehlung dabei, egal welche. Also alle meine Verfehlungen, dafür hat er bezahlt. Und den ganzen Kosmos hat er hineingenommen. Wenn du jetzt zu Ende denkst, weißt du doch schon, wie viele Gläubige auf dieser Erde glauben denn das, was da steht. Mir hat einer gesagt diese Woche, ja, das hat sicher gereicht, aber die Leute wollen ja nicht. Also hat es doch nicht gereicht, gell? Oder die Leute sind stärker als Christus, ein schwaches Bild, gell? Also wenn mein Gott schwächer ist als die Menschen, dann kannst du vergessen, den brauche ich nicht, gell? Dann mache ich mir selber einen, dann gehe ich in den Wald und schnitz mir einen, weil dann habe ich mehr davon. Also der Gott, den ich habe und du hoffentlich auch, der ist stärker als jeder Mensch. Oder aus einer hier, der es nicht glaubt. Das wäre natürlich gefährlich, wenn wir an unser Thema denken. Gut, ist eine rhetorische Frage, weiß ich doch. Aber es gibt ja auch Leute, die das hören und die das nicht glauben. Und die können jetzt mal nachdenken. Also er sagt hier, du sollst nicht verfehlen, weil der Christus für alle bezahlt hat. Was wäre dann die Verfehlung? Wenn ich jetzt denke an die Unterscheidung zwischen geistlich und fleischlich, das mal einsortiere, müsste ich also hier lesen in diesem Vers, um nicht durcheinander zu kommen in meiner heilsgeschichtlichen Sicht, müsste ich also hier lesen, meine Kindlein, ich schreibe euch, auf dass ihr nicht geistlich verfehlt. Weil fleischliche Verfehler seid ihr alle. Das hat er ja zwei Verse vorher eindrücklich bewiesen, dass wir alle fleischliche Verfehler sind. Jetzt verfehle nicht geistlich. Warum? Weil Jesus für alles bezahlt hat, Vers 2, Kapitel 2, Vers 2. Natürlich ist das kein Freibrief für uns. Paulus, wer war das denn? Paulus war es wieder. Der hat gesagt in Römer 6, rechnet euch der Verfehlung für gestorben. Ja, mit der Sünde nichts mehr zu tun. Und dann haben die anderen gesagt, ja Moment, der predigt dir, du kannst sündigen, so viel du willst, weil dann wird die Gnade noch größer. Gell? Und da sagt Paulus wieder, das sei ferne oder das geschehe nicht, weil das hat er überhaupt nicht gesagt, sondern er hat gesagt, er hat die Tatsache beim Namen genannt, das ist alles erledigt, aber das ist kein Freibrief zu machen, was ich will, das ist doch ein Unterschied. Also ich dürfe mir schon Gedanken darüber machen, wie mein Leben zu dem passt, was ich glaube. Und das ist ja die Aussage auch bei Paulus. Und der Johannes macht nichts anderes, das sagt ganz genau dasselbe. Jetzt könnte man auch mit dem neuen Menschen argumentieren und könnte sagen, ich lese mal 1. Johannes 3, Vers 6. 1. Johannes 3, Vers 6. Jeder, der in ihm bleibt, verfehlt nicht. Jeder, der verfehlt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Also der neue Mensch, das in Christus sein, ist für mich ja der Beweis oder die Garantie, dass ich gerecht bin. 1. Korinther 1, Vers 30 sagt er, er ist unsere Gerechtigkeit. Also damit könnte man auch argumentieren, können Sie sagen, also der neue Mensch, die neue Schöpfung, der innere Mensch, wie immer du ihn auch bezeichnen willst, der sündigt nicht. Und das sagt er hier. Er sagt, ich schreibe euch, dass ihr nicht verfehlt. Würde also bedeuten, dass der innere Mensch, der neue Mensch, der neu geschaffene, aber sündigen könnte. Sonst dürfte er nicht sagen, wenn, das habe ich eben gelesen, Vers 6, wenn auch jeder, der verfehlt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Also wenn du verfehlst, bist du nicht in dem Christus drin, wäre die Folge davon. Also sind wir jetzt in Christus, können wir nicht verfehlen. Aber warum sagt er dann, ihr sollt nicht verfehlen? Wenn wir doch in Christus sind, ist das ja gar nicht möglich, wenn ich das so argumentieren wollte. Also es muss möglich sein, trotz dass ich in Christus bin, zu verfehlen, sonst könnte der Johannes nicht sagen, du bist ja einer, der in Christus ist, und ich sage, verfehle jetzt nicht oder sündige nicht. Aber da kann er nie die Sünde vom Adam gemeint haben, weil die hat er ja vorher in Vers 8 und 10 des ersten Kapitels deutlich deklariert und hat gesagt, das seid ihr alle. Verstehst du? Also er muss von einer Verfehlung reden, die vom Adam herkommt und von einer, die einen anderen Grund hat, trotzdem, dass ich in Christus bin und trotzdem, dass ich ein wiedergeborener, neugezeugter, neugeschaffener bin, muss ich eine geistliche Form der Verfehlung, muss möglich sein, sonst wäre diese Argumentation nicht zutreffend hier. Und die ist meiner Meinung nach gegeben, denn wie viele Leute glauben, sie sind wiedergeborene Christen, treu und gläubig und leben auch so, keine Frage, vielleicht mancher besser als der eine oder andere von uns, schreibe ich gar nicht ab, eins ist immer unser Thema, gell? Und trotzdem begehen sie eine Verfehlung, heilsgeschichtlich, biblisch, im Zentrum der biblischen Heilsgeschichte, indem sie sagen, das Opfer des Christus war nicht genug. Ich muss noch was dazu tun. Oder der andere müsste das noch machen. Oder dass sie sagen, es reicht nicht für alle, weil die meisten hat ja Satan und die Gläubigen sind weniger als die, die beim Satan sind. Dann würde heißen, Satan ist der Sieger in der Bibel. Ne? Ja, die meisten Leute, wie beim Fußballspiel, ich habe noch nie gehört, dass die wenigsten Tore die Sieger waren. Ne? Man hat die meisten Tore hat gewonnen. Also wer die meisten Leute auf seiner Seite hat, muss also der Sieger sein. Wenn also auch das nie verkündet wird, wird aber unterschwellig, und da haben wir, glaube ich, Mittwoch auch schon drüber gesprochen, wird unterschwellig aber diese Botschaft verbreitet, dass das Opfer des Christus offensichtlich nicht alle erfassen kann, weil die Leute es nicht wollen. Also man schiebt es auf die Leute und sagt, die Leute sind schuld. In Wirklichkeit ist doch der schuld, der das Ganze organisiert hat, wenn es nicht klappt. Er müsste also einen Weg finden, Menschen zu überzeugen und sie einzubinden in diesen Heilsplan, wenn er denn so global ist, wie er auch beschrieben wird. Und wenn das so ist, würde das also bedeuten, und das sagt ja der Vers 2, er ist die Sühnung für alle Verfehlungen, nämlich für den ganzen Kosmos. Ja, wenn wir doch alle gesühnt sind, ist da noch was übrig, was nicht gesühnt ist. Verstehst du? Wenn man ganz nüchtern, normal, so einfach denkt, muss ich sagen, wenn er für den ganzen Kosmos bezahlt hat, ist niemand in dem Kosmos mehr da, der nicht bezahlt hätte. Wenn ich euch zum Essen einlade, da waren Griechen oder wo du hin willst, und ich bezahle für euch alle, und wenn er dann rausgeht, gehst du noch zum Wirt und sagst, willst du noch bezahlen? Das sagt er vielleicht, wenn es Schlitzohr ist, ja, gerne, ne? Geld kann ich immer brauchen, aber wenn ein vernünftiger Mensch ist, würde er sagen, ja, der hat schon bezahlt für alle, du musst nichts mehr bezahlen. Gell? Also wenn du dann sagst, nee, ich will aber trotzdem bezahlen, ja, dann passt das irgendwie nicht. Du merkst das Beispiel. Also es ist für alle bezahlt. Und jetzt steht auch im 1. Johannes 4, Vers 14, noch ein schönes Wort, da heißt es, und wir haben geschaut und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat, den Retter des Kosmos. Ja, der Sohn ist der Retter des Kosmos, heißt es hier. Aber doch nur, wenn er den Kosmos rettet, gell? Ab wie viel Prozent würde das gelten? Vielleicht bei 60%, hast du die Mehrheit, gell? Und dann auch die Mitbestimmung, dann, wenn man das wirtschaftlich sehen will, ab 51% kannst du sogar eine Regierung übernehmen, ne? Ist also die Mehrheit. Eine dünne Mehrheit, aber immerhin. Also wenn der ganze Kosmos, wenn er der Retter des Kosmos ist, dann mussten das 100% sein, nach meiner Sicht der Dinge. Ich weiß nicht, ob hier jemand mehr bieten will, oder weniger wäre schlecht. Also 100%. Da kommt Jesus an den Jordan und will von Johannes getauft werden. Und er sieht der Johannes, nicht der Johannes, der das hier geschrieben hat, das war ein anderer, der sieht ihn kommen und sagt hier, siehe das Lamm Gottes, er sagt Lamm, das Lamm Gottes, das die Verfehlung, steht in Johannes 1, 29, das die Verfehlung des Kosmos aufhebt. Da steht Aireo im Griechischen, das heißt entheben, wegnehmen. Also da liegt was am Boden und das hebst du auf, egal was das ist. Wo ist das dann? Nicht mehr auf dem Fußboden, gell? Also wenn du das da wegnimmst, ist das da weg, dann ist das hier. Also wenn er die Verfehlung des Kosmos wegnimmt, aufhebt, dann ist er auch in dem Kosmos keine Verfehlung mehr. Oder sehe ich das falsch? Also wäre der Kosmos sauber, gell? Zumindest mal juristisch, wenn ich schon ganz vorsichtig sein will. Auf Golgatha zwischen 14 und 18 Nisan ist das alles passiert. Ist die heilsgeschichtliche Grundlage für das Wegnehmen der Verfehlung des ganzen Kosmos gelegt. Auch wenn es da noch welche gibt. Juristisch ist das erledigt. Aber das heißt, was das am Ende ist, dass das auch Wirklichkeit wird. Und da lesen wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, das kennt ihr alle, Gott war in Christus, als er diese Verfehlung des ganzen Kosmos getragen hat und für uns zur Verfehlung wurde, damit wir gerecht werden. Dieser Tausch ist passiert, dieser Wechsel, die Veränderung, das ist die Veränderung. Versöhnung ist ja zu schwach das Wort. Versöhnung ist auch eine Veränderung. Aber hier ist alles verändert worden in dem Christus. Das ganze All, Kolosser 1, er hat das ganze All verändert, Kolosser 1, Vers 20, wer es genau wissen will. Und jetzt kann ich das glauben, dass das ganze All verändert ist, dass alles bezahlt ist, oder ich kann das nicht glauben. Wenn ich dem nicht treu bin, sagt Johannes, dann bist du ein Verfehler. Wenn du das nicht so sehen kannst, bist du ein Verfehler. Und ihr könnt mir glauben, mir fällt das nicht leicht, darüber zu reden, so in der Offenheit, weil ich habe schon viel mir gefallen lassen müssen an Sprüchen wie, das ist ihr Lehre, das dürft ihr nicht verbreiten. Und selbst von Brüdern aus unseren Reihen, wirst du mal gesagt, so hart darf man das nicht ausdrücken. Und ähnliches. Ich gehöre nicht zu denen, die das so sehen. Und es gab vor mir in den 100 Jahren auch schon mal Brüder, die das so gesehen haben und sogar offen gesagt haben. Ich will euch mal einen zitieren. Das ist der Professor Ströder. Ich weiß, der war auch umstritten. War kein Freund der Theologen und auch nicht, kein Freund von manchen Christen. Aber das ist mir zunächst mal egal. Er hat auf die Grundlage hin dieses Themas, was wir hier gerade besprechen, dass eben alles in den Heilsplan Gottes eingeschlossen ist und er alles zum Ziel bringt, dann sagt hier auszugsweise, ist in Gnade und Herrlichkeit abgedruckt im letzten Heft. Der Heinz war so freundlich, mir das nochmal mitzubringen. Da heißt es, viel, viel besser wäre es, wenn man in gläubigen Kreisen nicht etwas ernster mit der, sich etwas ernster mit der Frage beschäftigte, nicht was aus den ungezählten Millionen verlorener Geschöpfe wird, die nie das Evangelium gehört haben, sondern was aus uns wird, wenn wir der erkannten Wahrheit nicht gehorchen. Was ist die erkannte Wahrheit? Da rede ich schon die ganze Zeit drüber heute früh. Wenn wir denen, die uns Gott erreichen lässt, dein Nachbar, deine Familie, deine Freunde, deine Bekannten, ein verkehrtes, philosophisch verzerrtes Evangelium bringen, wenn wir einer verlorenen Welt wieder und wieder ankündigen, Achtung, ja, unser Gott will wohl, dass ihr alle gerettet werdet, aber er denkt nicht im Ernst daran, dass es auch so kommen werde. Wo lässt er sich als Retter aller Menschen bezeichnen? Aber wir geben euch die Versicherung, dass das nie so gemeint sein kann. Da muss ja nichts mehr zu sagen. Und das hat ein Mann vor 100 Jahren ungefähr gepredigt, öffentlich. Und wenn ich mich heute hinstelle und das ähnlich sage, kriege ich genauso Schläge wie der Professor Ströder, auch wenn ich nicht in allem mit ihm einer Meinung bin. Das ist auch gar nicht nötig. Aber es geht um das Zentrum der Heilsgeschichte. Und deshalb, wenn wir jetzt den nächsten Vers uns anschauen, hast du Johannes 3, Vers 4, da sagt doch der Johannes, jeder, der die Verfehlung tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Die Verfehlung ist die Gesetzlosigkeit, und ich füge den Vers 8 noch hinzu. Der, der die Verfehlung tut, ist aus dem Diabolos, weil der Diabolos von Anfang an verfehlt. Hier gibt es eine Besonderheit im Johannesbrief, die wir mit beachten dürfen bei dieser Argumentation, wie ich das heute Morgen hier versuche, nämlich, dass der Artikel, das heißt, der Artikel im Griechischen hat eine größere Bedeutung, als es in unserer Sprache üblich ist. Und wir finden hier das Wort Verfehlung in der Einzahl beim Johannes nur dreimal in diesen beiden Versen, nämlich Vers 4 und Vers 8. Dort steht Verfehlung in der Einzahl, Singular. Und da steht ein Artikel davor. Das gibt es nur an dieser Stelle beim Johannes. Sonst hat er die Mehrzahl oder hat es das Verb stehen, also das Tätigkeitswort. Also wenn wir hier die Einzahl mit Artikel vorfinden, müsste man in unserer Sprache, um das deutlich zu machen, was der Grieche darunter versteht, so lesen. Jeder, der die Verfehlung tut, nämlich betont, das ist determiniert zu sagen, dass die Fachleute, also betont, hervorgehoben, besonders deutlich gemacht, Jeder, der die Verfehlung tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Verfehlung ist die Gesetzlosigkeit. Ich erwarte nicht, dass dir das jetzt völlig klar ist. Deswegen will ich es nochmal erklären. Also es gibt eine ganz besondere Verfehlung offensichtlich, die mit dem Adam gar nichts zu tun hat. Weil da hat er doch im Vers 8 und 10 des ersten Kapitels gesagt, du bist doch ein Verfehler. Und wehe, du behauptest das Gegenteil, dann machst du ihn zum Lügner. Und jetzt sagt er, wer die Verfehlung tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Was ist denn das für eine Verfehlung im Zusammenhang des Textes von Johannes und der ganzen Heilsgeschichte und des Geschehens auf Golgatha? Das ist doch die Tatsache, weil er gleich im Vers 8 sagt, da hast du was mit dem Diabolos zu tun. Was ist denn der Durcheinanderwerfer? Derjenige, der gesagt hat, schon im Garten Eden, hat Gott das wirklich so gesagt? Ja, das macht er heute noch und macht die Leute durcheinander. Also dieser Fehler, dieser Diabolos, dieser Durcheinanderwerfer, war der, der damit angefangen hat, heißt es hier im Vers 8. Und wenn ich jetzt genauso denke wie der, wenn ich genauso glaube, dass Gott zu schwach ist, seine Schöpfung zum Ziel zu bringen, dann tue ich die Verfehlung, die auch der getan hat, und da tue ich diese Gesetzlosigkeit auch, die er getan hat. Dann bin ich einer von ihm. Und das klingt hart, ich weiß, jetzt könnte einer sagen, könnte mir das Wort im Mund rumdrehen und sagen, du glaubst wohl alle Christen, die das nicht zu sehen sind, vom Teufel. Ne? Das wäre ja die Konsequenz. Dazu sage ich eigentlich gar nichts. Das kann ich nicht beurteilen und ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Aber ich möchte davor warnen, alle, die das hören, nicht zu glauben, was Gott gesagt hat. Wenn ich nicht glaube oder treu bin den Worten Gottes, bin ich einer, der die Verfehlung tut, die auch der Satan, der Diabolos getan hat, weil er das Wort Gottes verdreht und anders auslegt, als es dort steht. Wenn Gott sagt, ich bringe alle zum Ziel, darf ich das glauben. Ob ich begreife, wie er das macht, ist eine ganz andere Frage. Darum geht es zunächst mal nicht. Es geht um das Treusein dieser göttlichen Anforderung betreffend. Diese göttliche Anforderung betreffend. Und jetzt merkst du, wenn du ein Verfehler bist, so wie er hier im Vers 4 und 8 dargestellt ist, kann das nie der sein, der von Adam her Verfehler ist. Diese Verfehlung ist nicht von Adam. Denn Paulus sagt und auch Johannes, wir sind alle Verfehler. Verstehst du? Weil wir von Adam abstammen. Und deswegen hat das eine geistliche Dimension. Und wir werden am Ende dann, wenn ich fertig bin, diese Verse nochmal lesen und ich werde bei jedem Wort für Verfehlung oder Sünde mal geistlich oder fleischlich einfügen. Und dann merkst du im Gesamtzusammenhang, jetzt ist das plötzlich stimmig. Jetzt weiß ich, wovon der Johannes redet. Und im Vers 6, den müssen wir noch kurz behandeln, 1. Johannes 3, Vers 6, sagt er noch, jeder, der in ihm bleibt, verfehlt nicht. Ich habe es vorhin schon mal gelesen. Und jeder, der verfehlt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Also wenn das die Verfehlung von Adam wäre, die hat auch der ein Christus ist. Also wenn ich wiedergeboren bin, ist mein Fleisch immer noch das vom Adam. Und ich bin ein Verfehler, auch wenn ich wiedergeboren bin, aber Paulus sagt ja Römer 6 und 7, rechnet euch so, als wäre das nicht so. Ja, Römer 6, Vers 11, rechnet dich der Verfehlung für gestorben. Also ist das eine Aufgabe der Mathematik. Ich weiß also in meinem Kopf, Jesus ist dafür gestorben, hat bezahlt, mein alter Mensch gilt nichts mehr. Jetzt bin ich in Christus ein neuer Mensch. Und jetzt sagt mir der Johannes, und jetzt verfehle nicht in diesem Stand, in dem du jetzt bist. Also kann das nicht die Verfehlung von Adam sein, weil die für dies bezahlt und die gilt nicht mehr. Die ist, ich rechne, dass das beendet ist. Es gibt also noch eine weitere Verfehlung in meinem geistlichen Stand, die offensichtlich damit zusammenhängt, zwischen dem Themaunterschied, 1. Johannes 1 und 2. In 1 sagt er, du bist ein Verfehler. Und in 2 sagt er, Jesus hat für alle bezahlt. Das würde also heißen, wenn er in 2 sagt, du sollst nicht verfehlen, denk dran, es ist für alle bezahlt. Es reicht auch für alle. Es reicht für dich und für alle anderen. Und wenn du das nicht glaubst, dann verfehlst du hier das Ziel, das heilsgeschichtliche Ziel. Das ist eine ganz klare Aussage. Noch ein paar Worte zum Vers 8. der die Verfehlung tut, ist aus dem Diabolos. Das ist ja ein hartes Wort. Und hier siehst du wieder, das kann nie die Verfehlung sein, die von Adam herkommt. Er sagt doch hier im Vers 8, wann hat der Diabolos verfehlt, gesündigt? Von Anfang an. Das will ich jetzt gar nicht erklären. Da gibt es ja auch theologische Unterschiede, was jetzt dieser Anfang war. Da müssen wir heute nicht drüber reden. Wichtig ist, dass das lange vor dem Paradies war, lange vor Adam und Eva, lange bevor es Menschen gab, hat der Diabolos schon verfehlt. Er wollte sich über Gott erheben, wollte ihm gleich sein. Das wissen wir. Also kann doch die Verfehlung, die mich hier mit dem Diabolos gleichsetzt, nicht die von Adam her sein. Die kam doch viel später. Also wer die Verfehlung tut, ist aus dem Diabolos. Wer die Verfehlung tut und Gott nicht glaubt, wer die Verfehlung tut und Gott nicht treu ist in allem, was er gesagt hat, der muss wohl geistlich auch vom Diabolos abstammen. Was hat Jesus den Pharisäern gesagt, wer ihr Vater ist? Der Diabolos ist euer Vater. Ja. Die waren doch geborene Juden, hoffentlich. Ja. Also die kamen von Abraham her. Also fleischlich gesehen, von Adam über Abraham, wäre kein Grund zu sagen, ihr seid aus eurem Vater den Teufel. Also hat es einen geistlichen Bezug. Sie waren geistlich in ihrer Verfehlung vom Teufel, weil der war der, der das eingeführt hat sozusagen in diesen Kosmos. Er hat ja zu den ersten beiden Menschen gesagt, euer Gott, der weiß auch nicht so richtig, was er will. Ich glaube nicht, dass das stimmt, was der euch gesagt hat. Ich sage es mit meinen Worten. Also sehen wir, das war der, der dieses Durcheinander angeführt hat, angerührt hat, überhaupt in diesen Kosmos brachte. Und das sagt Johannes hier. Der war das von Anfang an. Und wenn du genauso bist, weil du nicht glaubst, was Gott geschrieben hat und was er sagt, dann gehörst du geistlich zum Diabolos. Das ist doch ganz einfach. Nicht fleischlich, von dem stammt ja fleischlich nicht ab. Das war Abraham und Adam. Bei uns sagen wir mal Adam, damit es nicht mal eine neue theologische Diskussion gibt. Also wir stammen alle von Adam ab, keine Frage. Und deswegen sind wir nicht vom Diabolos. Aber geistlich ist das möglich. Und du siehst, wo die Grenze ist. Die Grenze nach Johannes, nach den Worten des Johannes, liegt darin, hat er für den ganzen Kosmos bezahlt oder ist das nicht so? 1. Johannes 2, Vers 2. Das habe ich schon als Zeuge Jehovas gepredigt. Jedes Jahr zum Abendmahl habe ich diesen Text gebracht, 1. Johannes 2, 2, mit voller Überzeugung. Ich habe gar nicht gewusst, was da steht. Ich habe es überhaupt nicht begriffen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wir sind alle, ne? Gell? Ja. Wir haben nicht allzu viele. Gut, und merkst du, das ist der große Unterschied. Und jetzt sagt er hier noch in diesem Vers 8, dazu ist der Sohn Gottes offenbart worden. Ja, eben, genau deswegen. Der hat es mal deutlich gemacht dann. Der hat gesagt, ich bin der Retter des Kosmos. Der Johannes hat es bezeugt, Gott hat es bezeugt. Das ist mein Sohn, der hat das alles geregelt. Gott hat also den Christus, seinen Sohn, dafür benutzt, um dieses Übel, was der Diabolos angerichtet hat, wieder in Ordnung zu bringen. Das dürfe ich glauben. Und jetzt merken wir, und ich lese jetzt 1. Johannes 5, Vers 4 und 5, in dieser Textkette, die ich eingangs gelesen hatte, da alles das, was aus Gott bezeugt worden ist, den Kosmos besiegt, und dies ist der Sieg, der den Kosmos besiegt, unser Glaube, unsere Treue. Also weil wir treu sind, besiegen wir den Kosmos, sagt er hier. Wer aber ist der, der den Kosmos besiegt, wenn nicht der, Vers 5, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wer dieser Anweisung Gottes treu ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Was für ein Sohn. Dass Jesus der Sohn Gottes ist, glauben ja viele. Glaubst du, dass Jesus der einzig gezeugte Sohn Gottes ist? Dass nichts anderes aus Gott herausgekommen ist als dieser Christus. Dass er deshalb keine Schöpfung ist. Dass er kein geschaffener Sohn Gottes ist, sondern eben ein Gezeugter. Wenn ich den Unterschied zwischen Schaffen und Zeugen verstehen kann, oder zwischen Schaffen und Gebären veranlassen, so müsste man eigentlich lesen nach dem hebräischen Grundtext, dann weiß ich, dass da ein Unterschied besteht. Also, dieser Sohn ist aus Gott heraus gezeugt und ist der, den Gott dafür benutzt, in seinem Heilsplan den ganzen Kosmos zu retten. Da gehören auch die Engel dazu, nach dem Apostel Paulus. Und wenn das so ist, glaube ich das, und habe den Kosmos besiegt, sagt er hier. Ich bin diesem Gedanken treu und damit bin ich ein Sieger in diesem Kosmos. Wenn ich daran zweifle und sage, ja, das ist zwar für alle vorgesehen, denk an die Worte von Ströder, aber Gott denkt überhaupt nicht dran, dass er das Ziel auch erreicht, das wird er nie schaffen. Glaub nicht, dass ich das glaube, dass er das schaffen könnte. Dann zweifle ich an seiner Allmacht und an allem, was ihn ausmacht. Und damit bin ich untreu und habe das Denken des Diabolos. Steht ganz klar hier. Und lasst euch nicht ihr Lehrer schimpfen, weil ihr alles glaubt, was geschrieben steht. Sondern ich drehe den Spieß heute um und predige überall, egal wo ich bin, das so, wie ihr das eben jetzt gehört habt. Und wer mich länger kennt, weiß, dass ich das hier auch woanders schon gemacht habe. Also das ist mir wichtig. Und wer das nicht gefällt, der kann woanders hingehen. Ja, also wer die Worttreue liebt und glaubt, dass ich auch worttreu bin, da können wir uns gerne unterhalten. Wenn nicht, dann geh woanders hin, geh hin in Frieden, aber geh, weil es ist müßig, mit Leuten zu reden, die nicht glauben, dass Gott das kann. Wenn du merkst, dass das nicht geht, lass ihn laufen, weil es kann nur das lebende Wort Menschen zum Wort führen, nicht wir als Menschen. Du kannst das Wort austeilen und dann muss das Wort arbeiten und wirken. Auch wenn es hart klingt, ihr könnt mich nachher auch korrigieren und was auch immer, ich lasse mir so ziemlich alles gefallen. Aber wenn es um das Wort geht, dann bin ich vielleicht manchmal etwas zu hart oder fundamentalistisch, könnte man auch sagen, ist ja ein Schimpfwort in unserer Zeit. Wir stehen auf dem Fundament des Wortes. Gut, jetzt könnten wir noch feststellen, das wäre auch noch wichtig, wenn der Glaube, die Treue zum Gotteshandeln, der Sieg über diesen Kosmos ist, könnten wir noch feststellen, warum das so ist, gerade bei uns persönlich, bei dir und mir, weil es gibt mindestens 5 Gründe in der Schrift. Ich will sie nur nennen, wir wollen sie jetzt nicht lesen, weil dafür auch die Zeit nicht reichen würde. Wir sind nach 2. Petrus 1, Vers 4 von göttlicher Natur. Deshalb sind wir auch Sieger in diesem Kosmos. Nach 2. Korinther 5, 17 sind wir eine neue Schöpfung. Wenn du weiterliest, im Johannesbrief, Kapitel 17, hat Jesus gebetet, der Kosmos hasst sie, seine Jünger, die schon mich. Warum? Weil sie nicht aus diesem Kosmos sind. Nicht von dieser Welt, steht in den meisten Bibeln. Das würde heißen, ja, ich bin kein Weltmensch oder so, auch gut. Aber nicht aus diesem Kosmos, geht ein Stückchen weiter, wenn du es wörtlich nimmst. Und damit siehst du auch, dass existenziell oder in der Präexistenz hier etwas ganz anderes vorliegt, weil Epheser 1, Vers 4, war der 5. Grund, wir vor Herabwurf des Kosmos in Christus auserwählt worden sind. Alle, die glauben, dass Gott mit allen zum Ziel kommt, füge ich hinzu. Was mit den anderen ist, da halte ich mich raus, weil ich denke an die Worte des Johannes hier, die leben gefährlich. Wie gefährlich, das werden sie merken, wenn sie eines Tages für das, was sie gepredigt haben, mal Rechenschaft ablegen müssen. Und ich möchte nicht zu denen gehören, denen Gott mal sagen muss, warum hast du mich so klein gemacht, wo ich doch so groß bin. Und das möchte ich, diesen Vorwurf möchte ich mir nicht machen lassen. Und deswegen sind alle, die das glauben, dass Gott mit allen zum Ziel kommt, eben auch die Sieger, wie er hier im Johannes das beschreibt. Und es ist doch schön, wenn du ein Sieger bist. Alle Leute wollen Sieger sein. Ja, denk an Sport. Und alle wollen gewinnen. Wir sind Sieger, wenn wir glauben, was geschrieben steht. Ich möchte noch 2, 3 Verse aus dem 1. Johannesbrief lesen. Kapitel 2, Vers 23. Jeder, der den Sohn leugnet, hat aber auch den Vater nicht. Der den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Also Vater und Sohn sind eine Einheit, sind auch einer Meinung, aber eben nicht nur, sondern auch wesenhaft eins. Das haben wir ja schon lange festgestellt. Und wenn ich jetzt den Sohn leugne, was heißt denn das? Würde auch heißen, wenn ich sage, lieber Herr Jesus, danke, dass du gestorben bist für mich. Was mit den anderen wird, ist mir egal, weil die sind ja selber schuld. Und wenn das nicht für die alle reicht, ist nicht mein Problem, gell? Und dann wärst du einer, der den Sohn nicht Und wer den Sohn leugnet, weil der Sohn, den uns die Bibel vorstellt, ist der Sohn, dessen Opfer für alle reicht und der auch alle zum Ziel bringt. Das muss ich nicht nochmal wiederholen, nur dass das klar ist. Also nur vom Sohn zu reden, genügt nicht, wenn ich unter Sohn was anderes verstehe. Ich muss auch erstmal klären, wenn einer sagt, ich glaube an Jesus und dass er das Sohn Gottes ist, dann muss ich fragen, erzähl mir mal, wie das funktioniert, ne, in deinem Glauben. Was ist denn das für ein Jesus? Was ist die Funktion des Sohnes? Wie siehst du denn die? Und wenn dann rauskommt, dass er eben auch glaubt, dass die Mehrheit verloren ist, dann ist das nicht der Sohn, von dem hier die Rede ist. Und damit würde er den Vater leugnen, weil der Vater ihn ja dafür ein Zeugnis gegeben hat, dass er der Retter des ganzen Kosmos ist. Also wenn ich dann sage, das ist nicht so, mache ich kurz einen Lügner, ganz einfach. Und da müssen wir nicht drum herum reden. Kapitel 5, Vers 9 und 10, beim Johannes, 1. Johannesbrief, noch ein Hinweis, 5, 9 und 10. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer, da dies das Zeugnis Gottes ist, das er betreffs seines Sohnes bezeugt hat. Der, der hinein in den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst. Der Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, da er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott betreffs seines Sohnes bezeugt hat. Eine klare Sprache, gell? Gott hat das bezeugt, glaubst es nicht, machst du Gott zum Lügner, Punkt. Da muss man nichts hinzufügen. Lesen 1. Johannesbrief, dann erfährst du alles, was mit diesem Thema zu tun hat. Ja, damit wäre ich ziemlich am Ende. Es fehlt noch der Vers 18, der geht ganz schnell, den wir vorhin gelesen haben. Wir nehmen aber wahr, Kapitel 5, Vers 18, wir nehmen aber wahr oder wissen, dass jeder, der aus Gott gezeugt ist, nicht verfehlt, sondern der aus Gott Gezeugte hütet sich selber und der Böse tastet ihn nicht an. Auch hier muss ich wieder unterscheiden, was ist das für eine Verfehlung, von der er hier redet. Ist das die von Adam oder ist es eine geistliche Verfehlung, wenn sie heißt, wenn ich nicht verfehle, weil ich bin ja ein Verfehler von Adam her, und auch wenn ich nicht verfehle, bin ich in Christus oder aus Christus. Und der Böse tastet mich nicht an. Das ist ein schöner Trost für alle die, die glauben, was geschrieben steht, treu sind, nicht sündigen deswegen, kann auch der Böse sie nicht antasten. Das ist doch herrlich, gell? Also alle, die alles glauben, was geschrieben steht, sind auch sicher vor dem Teufel, um es mit anderen Worten auszudrücken. Ja, war das besonders schwierig? Denke nicht, ne? Das ist ganz einfach eigentlich. Man muss nur glauben, was da steht. Und damit du jetzt merkst, dass das so einfach ist, lesen wir jetzt am Ende nochmal diese Verse, die ich am Anfang gelesen habe. Und ich füge bei jedem Wort für Sünde oder Verfehlung, füge ich jetzt ein. Das ist keine Bibelfälschung, damit das alle wissen, sondern nur zum Verständnis, es ist Auslegung, füge ich ein, fleischlich oder geistlich. Und dann wirst du merken, dass es ganz einfach ist. Gell? Also, wir fangen an bei 1. Johannes 1, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine fleischliche Verfehlung haben, führen wir uns selbst irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Vers 10. Wenn wir sagen, dass wir nicht fleischlich verfehlt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. 2, Vers 1 und 2. Meine Kindlein, ich schreibe euch dies, auf dass ihr nicht geistlich verfehlt. Und wenn jemand geistlich verfehlt, haben wir einen Zusprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühnung betreffs unserer aller Verfehlungen, geistlich und fleischlich. Nicht allein aber betreffs der unseren, sondern auch betreffs der des ganzen Kosmos. Kapitel 3, Vers 4. Jeder, der die geistliche Verfehlung tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die geistliche Verfehlung ist die Gesetzlosigkeit. Vers 6. Jeder, der in ihm bleibt, verfehlt nicht geistlich. Jeder, der geistlich verfehlt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Vers 8. Der die geistliche Verfehlung tut, ist aus dem Diabolos, da der Diabolos von Anfang an verfehlt. Dazu wurde der Sohn Gottes offenbart, auf dass er die Werke des Diabolos auflöse. Kapitel 5, Vers 4 und 5. Da alles das, was aus Gott gezeugt worden ist, den Kosmos besiegt, und dies ist der Sieg, der den Kosmos besiegt, unser Glaube, unsere Treue. Wer aber ist der, der den Kosmos besiegt, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und für alle bezahlt hat, füge ich hinzu. Kapitel 5, Vers 18. Wir nehmen aber wahr, dass jeder, der aus Gott gezeugt ist, nicht geistlich verfehlt, sondern der aus Gott Gezeugte hütet sich selber und der Böse tastet ihn nicht an. Ja, möge der Herr in Christus uns davor bewahren, dass wir nicht glauben, nicht alles glauben, was geschrieben steht, und damit nicht geistlich verfehlen, auch wenn wir fleischliche Verfehler sind. Amen.